Herzlich willkommen zu einem neuen Thieme-Podcast. Mein Name ist Antje Thiel. Ich bin freie Medizinjournalistin und begleite Sie heute durch eine weitere Folge dieser Podcast-Reihe zum Thema Wundbehandlung. Sie wird von der Firma Urgo Medical unterstützt. In unserer heutigen Folge geht es um infizierte Wunden. Wundinfektionen gelten als die wichtigste und häufigste Komplikation in der Wundtherapie. Sie sind extrem unangenehm für die betroffenen Patienten. Und gleichzeitig bergen sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Denn wird eine Wundinfektion nicht rechtzeitig erkannt, verzögert sich zum einen die Wundheilung, zum anderen besteht aber auch die Gefahr, dass sich die Infektion ausbreitet und, wie zum Beispiel im Fall eines diabetischen Fußulkus, sogar eine Amputation erforderlich macht. Damit es nicht so weit kommt, sollten alle an der Behandlung Beteiligten möglichst gut Bescheid wissen, wie man Wundinfektionen frühzeitig erkennt und adäquat behandelt. Zu Gast bei mir sind heute zwei Experten, die über genau diese Themen besonders gut Bescheid wissen. Mein Gesprächspartner ist zum einen Herr Dr. Arthur Grünerbel. Er ist Facharzt für Innere Medizin und arbeitet seit 20 Jahren als niedergelassener Diabetologe in einer diabetologischen und ernährungsmedizinischen Schwerpunktpraxis und DDG-Fußambulanz in München Süd. Die Praxis ist nach DIN und durch die DDG zertifiziert. Daneben ist Herr Dr. Grünerbel Vorstandsmitglied der Fachkommission Diabetes Bayern und des Berufsverbands Niedergelassener Diabetologen Bayerns und Initiator des Fußnetzes Bayern. Auch als Referent setzt er sich für die bestmögliche Behandlung von Menschen mit chronischen Wunden ein. Herzlich willkommen, Herr Dr. Grünerbel.
Grüß Gott, Besamin.
Mein zweiter Gesprächspartner ist Herr Jan Forster. Er ist Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, Pflegeexperte für Dekubitus und Praxisanleiter. Er war am Aufbau und Konzept des Wundzentrums Bremen beteiligt, hat die regionale Arbeitsgruppe der Initiative Chronische Wunden Bremen-Weser-Ems gegründet und ist Referent für Wundbehandlung für verschiedene Weiterbildungseinrichtungen und Unternehmen. Schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Forster.
Moin aus Bremen.
Ja, fangen wir am besten einmal mit den Grundlagen an. Herr Dr. Grünerbel, wie kommt es eigentlich zu infizierten Wunden und wie ist der aktuelle Forschungsstand auf diesem Gebiet?
Wenn eine Wunde entsteht, wird ja die eigentlich intakte Hautbarriere, die die Haut vor Infektionen schützt, zerstört. Dann haben wir ein offenes Einfallstor für Mikroorganismen jeglicher Art, Bakterien, Pilze, Viren, meist sind es Bakterien, die dann die Haut angreifen können. Wie stark so eine Wunde infektionsgefährdet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen von der Fläche der Wunde, von der Lokalisation, von der Tiefe und auch von der Ursache natürlich der Wunden. Eine, sagen wir mal, akute Schnittverletzung ist wesentlich weniger infektionsgefährdet als eine chronische Wunde, wie zum Beispiel ein Unterschenkelgeschwür, ein Druckgeschwür oder eben insbesondere auch eine diabetische Fußwunde. Es gibt ganz verschiedene Bakterienarten, die man da finden kann, die man dann in einem Abstrich auch diagnostizieren kann und dann auf eine Antibiotikaresistenz untersuchen, bevor man sie dann antibiotisch behandelt, wenn dies erforderlich ist. Eine antibiotische Behandlung ist natürlich nicht zwingend bei jeder Wunde notwendig. Rein bakteriell kontaminierte Wunden, das ist sozusagen das niedrigste Level einer bakteriellen Besiedelung, die muss man nicht antibiotisch behandeln, auch nicht, wenn eine normale Kolonisation da ist, wie zum Beispiel Hautkeime. Wir haben ja bei uns in der Oberflächenhaut sowieso zur sogenannten Normalflora der Haut gehörende Bakterien, wie zum Beispiel der Staphylococcus epidermidis, wie der Name schon sagt, ist ein normaler Hautkeim, der auch für die natürliche Schutzbarriere der Haut erforderlich ist. Damit will ich nur sagen, nicht alle Bakterien sind unter Umständen schaderzeugend. Auch grüne Bakterien oder vergrünende Streptokokken gehören zur Normalflora der Haut. Wenn sich diese dann allerdings, oder wie zum Beispiel auch Enterokokken, plötzlich vermehren, zunehmen in ihrer Zahl, dann kann es aus der Normalen zu einer kritischen Kolonisation kommen. Und ab dann ist oft in der Regel ein Antibiotikum erforderlich. Zusätzlich kann bei so einer chronischen Wunde, die also länger schon besteht und auf der Bakterienrasen wachsen, es auch noch zur Entstehung von Biofilmen kommen. Was ist das? Das ist sozusagen nochmal eine gemeine Geschichte, die uns die Therapie noch weiter erschwert. Biofilm, kann man letztlich sagen, ist eine Schutzschicht, eine filmige, schleimige Schutzschicht aus verschiedenen Eiweißstoffen und auch Zuckerderivaten, die die Bakterien zu ihrem Schutz ausbilden. Darunter können die Bakterien friedlich weiterwachsen und werden nicht so schnell durch äußere Einflüsse gestört darin. die haften fest an der Wunde und der Biofilm geht fest über die Bakterien drüber. Und für eine richtige Wundbehandlung muss man auch diesen Biofilm und die dadurch mit entstehenden Fibrinrückstände, also Eiweißstoffe, die von der Wunde zum Teil über das Wundsekret gebildet werden, bekämpfen, also auch beseitigen, zum Beispiel durch chirurgisches Debridement am wichtigsten, aber natürlich auch durch andere Maßnahmen. Die gibt es zum Beispiel einige Substanzen, die eben dann gegen so einen Biofilm helfen. Dadurch, dass die Wunde natürlich auch eine gute Durchblutung braucht, um heilen zu können, ist es auch immer wichtig zu schauen, ist die Wundumgebung gut durchblutet, liegt etwa eine AVK, also eine periphere Durchblutungsstörung vor, ist natürlich nochmal es schwieriger, eine Wundheilung zu bekommen.
Und das ist ja nun schon bei einer chronischen Wunde ohne Infektion schwierig genug, die Wunde zur Abheilung zu bringen. Was bedeutet das denn für die Therapie und für die betroffenen Patienten, so eine infizierte Wunde, Herr Forster?
Naja, zum einen ist es natürlich so, dass die chronische Wunde, die für den Patienten eh schon ziemlich unangenehm sein kann, durch die Bakterienbelastung und durch den sich dann ja häufig da drauf setzenden Infekt halt eben noch unangenehmer wird, als sie eh schon ist. Das heißt, alle Wundsymptome verstärken sich in der Regel. Das heißt, die Wunde nässt stärker als vorher. Die Patienten bekommen stärkere Schmerzen, als es vorher der Fall gewesen ist. Und die Wunden fangen an zu riechen oder der Wundgeruch wird halt eben auch dann zusehends stärker. Gerade halt eben auch, wenn sich diese Biofilmbakterien auf der Wunde ansiedeln und viel Exudat über die Wunde fließt, dann kommt es zu so einer Wechselwirkung zwischen den Bakterien und dem Exudat. Die Bakterien fangen an, auch das Exudat teilweise zu verstoffwechseln und dadurch entsteht dann natürlich auch eben viel Wundgeruch. Und für den Betroffenen bedeutet das dann natürlich auf der einen Seite Angst, die Patienten bekommen dadurch, dass sich die Wunde verschlimmert oder dass sich die Wunde verschlimmert hat, macht den Leuten natürlich in der Regel ziemliche Angst. Viele Patienten haben auch einfach das Gefühl des Kontrollverlustes. Das heißt also, ich kann das irgendwie gar nicht mehr beeinflussen, was da passiert. Und diese Wunde ist wie so eine Lawine, die jetzt da irgendwie losrollt und man irgendwie kaum noch etwas dagegen unternehmen kann. Und die Symptome der Wunde führen natürlich vermehrt dann auch dazu, dass sich die Patienten eben einfach zurückziehen, dass sie nicht weiter am sozialen Leben teilnehmen, dass sie von Angehörigen, von Leuten, die im Haushalt wohnen, eben teilweise gemieden werden. Ein Patient sagte, die ist der Einzige, der noch zu ihm hält und der noch sich neben ihn setzt, ist sein Hund. Alle anderen wären nicht mehr bei ihm. Und das ist natürlich etwas, was für die Patienten schon eine große Problematik darstellt. Und häufig sind natürlich dann auch häufigere Verbandswechsel notwendig, was natürlich wieder die Abhängigkeit von Pflegediensten erhöht oder natürlich auch in den Arztpraxen dann zu Stress führt, wenn das Verbandswechselintervall nicht mehr wie geplant durchgeführt werden kann. Und die Angst, die Patienten bekommen durch die Infektion, die muss man natürlich ganz klar sagen, die ist auch gut begründet. Denn es ist halt eben so, dass zum Beispiel durch eine Wundinfektion das Risiko für eine Amputation an einem diabetischen Fuß oder bei der PAVK um das 150-fache ansteigt als bei einem nicht infizierten diabetischen Fußulkus. Und das ist natürlich schon schlimm. Letztlich. Und die Patienten haben natürlich irgendwie viele, viele Wege dann, wie sie versuchen, damit umzugehen, halt eben mit diesem Wundgeruch auch umzugehen. Und dieser Patient mit seinem Hund, von dem ich vorhin sprach, der hatte sich dann es gibt ja diese Wunderbäume, die man ins Auto hängen kann. Wunderbaum, sportfrisch, das hatte er sich dann auf seinen Verband drüber gelegt, um irgendwie den Wundgeruch zu neutralisieren. Und das war einfach so ein verzweifelter Versuch, da etwas zu verändern. Also es ist unterm Strich echt ziemlich gefährlich für die Patienten, diese Wundinfektion. Unangenehm und gefährlich.
Ja, es klingt in jedem Fall nach einer ungeheuer großen Belastung, mit einer solchen infizierten Wunde zu leben. Aber auch für das Behandlungsteam stelle ich mir das nicht so ganz einfach vor. Herr Dr. Grünerbel, wie geht's Ihnen und Ihrem Team denn in Ihrem Diabetes-Schwerpunktzentrum, wenn Sie einen Patienten, wie ihn der Herr Forster gerade geschildert hat, mit einer Wundinfektion zu versorgen haben?
Ja, das ist natürlich auch fürs Team eine Herausforderung. Erstmal schon, wenn der Patient das erste Mal sich meldet, muss man ja sofort innerhalb von 24 Stunden einen Termin bereitstellen. Wir versuchen das schon am gleichen Tag zu ermöglichen, aber das geht oft nicht, weil man ja nicht im Vorhinein Lücken frei halten kann. Wir brauchen für einen Patienten, gerade wenn es eine etwas ausgeprägtere chronische Wunde ist, in der Regel eine Stunde, manchmal geht es auch kürzer. So lange ist dann natürlich auch der Raum und der Wundmanager belegt und mit dem Patienten beschäftigt. Und der Arzt kommt immer wieder zwischendurch dazu in den verschiedenen Phasen der Anamnese und der Therapie. Das alles ist natürlich zeit- und kostenintensiv. Und das ist auch dadurch schon alleine problematisch, dass man letztlich genügend Personal und Räume vorhalten muss, um so eine Wunde zeitgerecht, leitliniengerecht und auch schnell zu versorgen. Dass man aber auf der anderen Seite halt für so eine Wundbehandlung dann 21 Euro bekommt. Und da, wenn dann drei Personen 60 Minuten beschäftigt sind und ein Raum ist blockiert, dann ist das natürlich nicht kostendeckend. Die diabetologischen Fußambulanzen betreiben das letztlich als Hobby der Betreiber, um eben einfach da die Patienten nicht alleine zu lassen. Dazu ist dann noch oft ist leider so, dass schon länger eine Infektion besteht, weil es im Durchschnitt ist, Sie erinnern sich vielleicht an die Eurodial-Studie, die vor einigen Jahren herauskam, im Durchschnitt dauert es in Deutschland etwa 8 bis 9 Monate, bis ein Patient mit so einer chronischen Wunde in eine spezialisierte Einrichtung kommt. In England gibt es diese Community Nurses, die öfters mal schon beim Patienten vorbeigucken. Da geht es innerhalb von 10 Tagen. Deswegen haben wir natürlich in Deutschland dann Patienten, die kommen zu spät. Die Wunde ist zu groß und zu tief. Und das macht insgesamt dann auch für das Gesundheitswesen natürlich mehr Kosten, weil hinterher die Behandlung länger dauert. Und da ist es natürlich dann besonders gut, wenn man zumindest in dieser Richtung Zeit sparen kann durch eine Awareness, durch ein Bewusstsein der Bevölkerung, der Betroffenen, aber auch der Bekannten, der Verwandten, dass so eine Wunde schnell in fachgerechte Behandlung gehört, dass man keine Zeit verlieren darf und dass man eben dann die richtigen Zentren aufsucht und auch gute Verbandsmittel zur Verfügung hat.
Ja, alles klar. Es ist also ganz wichtig, dass man die klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion frühzeitig bemerkt, damit man auch rechtzeitig handeln kann, bevor das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist. Herr Forster, gelingt das denn immer, eine infizierte Wunde zweifelsfrei zu erkennen oder braucht man da spezielle Hilfsmittel für die Diagnostik?
Naja, das ist nicht immer ganz einfach, eine infizierte Wunde auch als infizierte Wunde zu erkennen. Denn vielfach ist es eben auch so, dass sich die Entzündungszeichen möglicherweise, sage ich mal, verstecken. Und natürlich gerade bei Patienten mit Wunden hat man natürlich häufig so ein Mischbild letztendlich an der Wunde oder an der Haut. Ich meine, wir haben ja die klassischen 5 Entzündungszeichen, nicht? Kalor, Dulor, Tumor, Rubor und Funktionsleser. Und diese Infektionszeichen, die greifen natürlich nicht immer zuverlässig, weil so ein Bein kann natürlich auch, sagen wir mal, durch Stauungsphänomene halt eben jetzt auch gerötet sein zum Beispiel. Das heißt, das ist nicht immer einfach zu erkennen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass natürlich auch gerade bei Patienten mit Diabetes natürlich auch ganz, ganz häufig das führende Symptom des Wundschmerz halt eben auch entweder bei den Patienten häufig fehlt oder andere Patienten zum Beispiel mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit haben letztlich auch schon bevor die Wunde sich infiziert eben auch starke Schmerzen, sodass man das halt eben häufig nicht so gut abgrenzen kann, wann ist jetzt eine Infektion da. Und es gibt schöne Hilfsmittel, gerade eben für unerfahrenes Personal, eine Infektion, sage ich mal, auch zuverlässig zu erkennen oder nicht nur die Infektion zu erkennen, sondern eben auch den Einsatz für einen antiseptischen Wundverband jetzt zum Beispiel auch zu erkennen, wann ich das machen sollte. Und dafür gibt's halt den Tilly-Score. Der Tilly-Score ist eine Drehscheibe zum Beispiel, die es von der Firma Urgo gibt. Und der Tilly-Score gibt eben die Möglichkeit, die Indikation für eine antiseptische Wundtherapie gut zu erkennen. Beim Tilly-Score ist es so, dass es direkte Indikationen gibt, wie zum Beispiel der Nachweis von potenziellen pathogenen Krankheitserregern oder die chirurgisch-septische Wunde oder das Vorhandensein von Eiter. Das wären dann direkte Indikationen für eine antiseptische Wundbehandlung. Aber häufig ist es eben bei den chronischen Wunden so, dass sich die Infektion eben auch so ein bisschen versteckt hinter anderen Symptomen. Und deshalb gibt es eben auch noch 6 indirekte Indikationen für die antiseptische Behandlung der Wunde. Und da ist es dann so, dass 5 von 6 Kriterien vorliegen müssen, um eine antiseptische Wundbehandlung eben begründen zu können oder zu indizieren. Und das ist eine gute Sache, gerade für unerfahrenes Personal, da eben auch mit diesem Tilly-Score eine Richtschnur zu haben, wann sollte ich eine antiseptische Wundtherapie durchführen.
Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, man kann diesen Tilly-Score über die Firma Urgo beziehen, entweder über urgo.de/Tilly-Score. Da kann man sich aber auch noch weitere Informationen anfordern oder auch ein Muster dieser Drehscheibe. Ansonsten können Sie auch einfach den Urgo-Außendienst ansprechen und werden mit dem entsprechenden Material versorgt.
Genau.
Ja, Herr Dr. Grünerbel.
Und darf ich da noch was dazu sagen?
Aber natürlich.
Genau, das ist gut. Da können Sie das bekommen. Und man sollte eben wissen, dass jetzt dieser Tilly-Score eben keine Erfindung von Urgo ist, sondern dass es eben ein durch renommierte Fachleute in der Wundbehandlung ist das ein Index, der ja europaweit eben auch gilt oder europaweit angewendet wird.
Ja, danke für den Hinweis. Herr Dr. Grünerbel, was passiert denn, wenn jetzt diese Drehscheibe, der Tilly-Score, wenn die mir anzeigt, dass ich es hier mit einer infizierten Wunde zu tun habe? Was passiert als nächstes? Wie gehen Sie vor?
Also wenn wir den Verdacht haben, dass die Wunde infiziert ist, sei es jetzt, dass wir oder vielleicht der zuweisende Pflegedienst den Tilly-Score erfolgreich angewendet und den Patienten zu uns geschickt hat, dann reevaluieren wir das nochmal, nehmen vielleicht auch noch zusätzlich die Klassifikation der International Working Group on Diabetic Food zur Hilfe, wo es aber wieder auf die ähnlichen Hauptkriterien zurückgeht. Sollten wir eben ein Erythem, eine Rötung um die Wunde haben, wenn ich jetzt vom Fußball spreche, größer 2 Zentimeter Durchmesser, dann kann man sich da schon ziemlich sicher sein. Wir machen in der Regel zusätzlich immer noch, um dann auch eine gute Verlaufskontrolle zu haben, eine Bestimmung des C-reaktiven Proteins. Das ist ein Entzündungsmarker für die, die das nicht kennen. Und haben da dann auch noch im weiteren Verlauf der Therapie eine gute Kontrolle, wenn er dann beispielsweise von 150 bei der nächsten Wiedervorstellung schon auf 70 und bei der übernächsten auf 10 abgesunken ist, dann hat man auch da noch die Bestätigung, dass die Infektion zurückgedrängt wird. Man muss auf jeden Fall, wenn eine Infektion vorliegt, solche behandeln, wenn sie systemisch ist, mit einem Antibiotikum. Wenn die Wunde tiefer ist oder gar der Knochen mit betroffen, muss man auch eine sofortige stationäre Einweisung in Erwägung ziehen für eine intravenöse Antibiotikagabe, weil manche Antibiotika dort einfach schneller anfluten. Ansonsten machen wir natürlich erstmal, weil Sie fragen, wie wir vorgehen, eine oberflächliche Reinigung der Wunde, eine Desinfektion. Wir nehmen in der Regel Octinesept, legen das mit einer sterilen Kompresse auf und lassen es einwirken, entfernen dann erstmal die oberste Oberfläche mit einer Wischdesinfektion und nehmen dann erst aus der Tiefe, damit wir nicht die vorhin angesprochenen lokalen Hautkeime erwischen, einen Abstrich, der eingeschickt wird. Und wenn eine Infektion vorliegt, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, dann mit einer Antibiotikabehandlung an. Auf jeden Fall, wie gesagt, muss die lokale Wundbehandlung zuerst beginnen mit einem Debridement. Das wird chirurgisch gemacht mit entweder dem scharfen Löffel, der Ringkürette, dem Skalpell, je nachdem, wie die Wunde aussieht, damit erstmal schon Fibrin-Detritus, abgestorbenes Gewebe, entfernt worden sind. Wenn es dann gut zu bluten beginnt, sind wir schon mal froh, weil dann haben wir auch schon mal kein so großes Risiko einer Durchblutungsstörung. Unabhängig davon werden natürlich auch die Pulse und die Durchblutung nochmal überprüft. Denn selbst wenn wir dann ein Antibiotikum geben, muss ja eine gute Durchblutung gewährleistet sein, sonst kommt es gar nicht dort an die Wunde. Dann gibt es nach der chirurgischen Behandlung der Wunde eine Wundauflage, die zum einen das Wundsekret aufnimmt, die zum anderen aber auch noch lokal an der Wunde aktiv reinigend und antimikrobiell tätig ist, wie zum Beispiel das Urgoclean AG, was das in der Studie nachgewiesen hat. Das kann man dann verwenden und dann wird vereinbart, wie sich der Patient weiter zu verhalten hat, ob wir einen begleitenden Angehörigen in den nächsten Verbandwechsel zum Beispiel einlernen können und der Patient dann beim übernächsten Mal wiederkommt oder ob die Sache so kritisch ist, dass wir ihn schon zum nächsten Verbandwechsel nach 3 Tagen oder 2 wieder sehen müssen. Das wird dann vereinbart und dann bekommt der Patient den Folgetermin. Wichtig ist eben auch, dass die Wundumgebung dann sekretfrei gehalten wird, also dass wir ein gutes Exudatmanagement haben, dass nicht Wundsekret die gesunde umgebende Haut dann befeuchtet, angreift, mazeriert, sagt man auf der Fachsprache. Das gehört auch mit dazu bei den Menschen, die Schmerzen empfinden, dass das sonst Schmerzen verursacht, die wir ja auf keinen Fall haben wollen. Unsere Diabetiker mit diabetischem Fuß haben ja leider keine Schmerzen mehr. Das ist ja mit einer der Gründe, warum sie eben zu spät sind. Bis sie in Behandlung kommen, dauert es einfach immer zu lange. Wenn dann die Infektion lokal behandelt, gut verbunden ist und wir das Gefühl haben, so sind wir auf einem guten Weg, dann wird der nächste Termin vereinbart. Oft vergisst man bei den Menschen mit diabetischem Fuß, dass die Wunde ja am Fuß ist und dass natürlich ganz unabdingbar für eine Heilung auch eine Entlastung erforderlich ist. Entweder unter einem Gehstützen oder zumindest ein Verbandschuh, der dann dafür sorgt, dass die Stelle, an der die Wunde ist, nicht mehr bei jedem Schritt belastet wird. Denn ich erkläre das den Patienten immer so, wenn sie an der Handfläche eine Wunde haben, dann heilt die auch nur zu, wenn sie nicht ständig mit dem Fingernagel drüber kratzen. Und genauso wäre das, wenn sie eine Fußwunde ohne Entlastung sozusagen wieder nach Hause schicken. Also das ist mir noch ganz wichtig.
Ein sehr wichtiger Punkt. Es ist wie bei wie generell in der Wundtherapie mit einem einfachen Pflaster ist das in der Regel nicht getan, sondern es braucht schon spezielle Wundauflagen, die für ihren jeweiligen Einsatz geeignet sind. Herr Forster, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit den silberhaltigen Wundauflagen und den stark absorbierenden Auflagen von Urgo? Eignen die sich gut für die infizierten Wunden?
Auf jeden Fall. Und da kann man erstmal zum Thema Silber sagen, die Wirksamkeit von Silber in der Wundtherapie ist in den Studien, die man zum Thema Silber gemacht hat, extrem gut nachgewiesen und extrem gut dokumentiert, dass Silber zur Behandlung von infizierten Wunden und zur Keimreduktion an Wunden eben extrem wirksam ist. Ich spare mir jetzt da die Zahlen, die es dazu gibt, aber fast nur wenig ist so gut bewiesen und durch Studien hinterlegt, wie die Wirksamkeit von Silber in der Wundbehandlung. Und von daher kann man da erstmal auch sicher sein, dass Silber in der Wundbehandlung zunächst erstmal grundsätzlich eben gut funktioniert. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wenn man sich jetzt die Standards der ICW zum Beispiel anschaut, dann ist es eben auch so, dass die ICW ganz klar in ihren Leitlinien zur Lokaltherapie von chronischen Wunden den Einsatz von Silberverbänden erstmal grundsätzlich eben auch empfiehlt. Ja. Was macht Silber jetzt? Silber ist wirkt relativ schnell, ja, und stark, ja, und wirkt halt eben gegen Bakterien, wirkt gegen Viren und wirkt halt eben auch gegen Pilze. Und das macht es natürlich auch gerade im ambulanten Bereich halt eben sehr gut wirksam, denn der Verband ist in der Regel einfach zu applizieren. Und ich habe halt eben die Sicherheit durch das Silber. Und da ist halt eben auch ein großer Vorteil von Silberverbänden grundsätzlich erst einmal, dass sie eben auch in der Lage sind, teilweise Exudat selber aufzunehmen, aber eben auch häufig selber nicht aktiv Feuchtigkeit an die Wunde zurückgeben. Denn das ist halt eben etwas, was gerade bei den infizierten Wunden häufig ein Problem darstellt. Denn wenn die Wunde selber schon stark nässt, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man jetzt zum Beispiel durch antiseptische Salben, antiseptische Gele, wie jetzt zum Beispiel Polyhexanidgele oder so etwas, halt eben die Wunde noch mit mehr mit Feuchtigkeit belastet, dann ist das halt ein großes Problem. Und dann wird natürlich auch das Polyhexanid verdünnt und weggespült. Und die Therapie ist halt eben möglicherweise nicht so wirksam. Dazu kommt noch, dass beim Einsatz von Silberverbänden, zum Beispiel jetzt von Urgo, haben wir erstmal grundsätzlich die Eigenschaft, dass diese Verbände alle keine Folienbeschichtung haben. Das heißt, wenn man jetzt einen normalen Schaumverband mit Silber sich zum Beispiel anschaut oder einen normalen Schaumverband mit Polyhexanid sich anschaut, dann ist es in der Regel so, dass diese Verbände eine Folienabdichtung haben, die eben dafür sorgen soll, dass wir ein feucht-warmes Wundmilieu haben an der Wunde. Das ist auch grundsätzlich begrüßenswert, das feuchtwarme Wundmilieu. Aber in der Phase der akuten Infektion ist das etwas, was ich nicht gebrauchen kann. Denn das feuchtwarme Milieu sorgt auf der anderen Seite eben dafür, dass sich Bakterien stärker vermehren können. Das wissen wir, dass das Wachsen von Bakterien extrem temperaturabhängig ist. Und unter klassischen Schaumverbänden kriegen wir eben Wundtemperaturen von 33 bis 35 Grad. Und das ist eben möglicherweise für diese Phase der Infektion eine zu hohe Wundtemperatur, sodass sich möglicherweise durch den Einsatz eines folienbeschichteten Verbandes die Keimzahl an der Wunde eben weiter stark erhöht und dass dann halt eben der antiseptische Wirkstoff, der im Verband drin ist, ja, gar nicht so gut wirken kann, weil einfach die Keimlast immer weiter steigt. Und am Ende, sage ich jetzt mal so, gewinnt da niemand den Krieg in der Wunde, weil einfach eben es immer wieder zu einer Pattsituation an der Wunde kommt zwischen Bakterienneubildung und antiseptischer Wirkung der Wundauflage. Das ist eben einfach eine grundsätzliche Überlegung, die man zur Therapie von chronischen Wunden haben sollte. Und diese folienbeschichteten Verbände, auch das ist eine Empfehlung der ICW, sollten eben in der ersten Akutphase der Wundinfektion eben auch nicht verwendet werden. Und die Firma Urgo bietet uns da eben ein Portfolio an Wundverbänden, die eben genau für diese Situation gut geeignet sind. Und die Verbände haben da halt eben verschiedene Eigenschaften. In der Regel ist es halt eben so, dass wir eine antibakterielle TLC-Wundheilungsmatrix an den Urgo-Verbänden haben. Und diese AG-Silbermatrix, die wirkt halt eben gegen Staph aureus, eben auch gegen MRSA. Die wirkt gegen Pseudomonaden, gegen Streptococcus pyogenes und halt eben auch gegen bestimmte Pilze und eben auch Hefen. Und dann haben wir eben bei von Urgo noch das Urgo Clean AG. Und das hat halt eben eine Doppelwirkung, kann man so sagen. Denn da habe ich eben die Kombination auf der einen Seite, dass der Verband eben in der Lage ist, auch den Biofilm an der Wunde aufzulösen. Diese Verbände sollten natürlich letztlich in der Akutphase häufig gewechselt werden. Das muss man natürlich von der jeweiligen Wundsituation abhängig machen und davon, wie stark man jetzt letztendlich den Patienten kontrollieren muss in dieser Phase der Infektion. Aber wenn diese Akutphase der Infektion abgeschlossen ist, dann gewinne ich natürlich auch wieder Zeit und Behandlungszeit und muss halt eben den Patienten nicht so häufig einbestellen. Das ist natürlich etwas, was gerade im ambulanten Bereich auch eine wichtige Rolle spielt. Ein weiteres großes Problem ist natürlich auch das Exudat bei den infizierten Wunden. Und beim Exudat haben wir natürlich immer das Problem der Mazeration der Wundumgebung. Und es ist einfach extrem unangenehm für die Patienten. Und da gibt's eben auch schöne Lösungen, wie zum Beispiel den Urgo Super Super Absorberverband, wo wir ein Wunddistanzgitter haben, was in den Super Absorberverband mit integriert ist. Und die Superabsorber haben eben dann noch die Aufgabe oder eben die Möglichkeit beziehungsweise die Funktion, dass eben der Superabsorber auch Bakterien einschließt. Das heißt, er bindet auch Bakterien, lässt die Bakterien nicht mehr aus seiner Bindung im Superabsorberkern raus. Und auch die Giftstoffe, die dann Bakterien, die vielleicht dann noch im Wundexudat überlebt haben, die können dann da eben aufgenommen werden und sind dann im Verband letztlich halt unschädlich. Und das führt halt eben dazu, dass die Therapie mit Silberverbänden letztlich halt eben ja auf der einen Seite eben sehr sicher ist und halt eben für den Patienten komfortabel, weil sie eben schmerzarm ist. Und das ist natürlich ein wichtiges ja, es ist einfach total wichtig. Was ist es denn jetzt eigentlich?
Ja, es ist ein wichtiges
Kriterium für die Wundverbände, dass sie das halt eben hinbekommen. Genau. Ja, also so viel mal in Kurzform zu der Wirksamkeit der Silberverbände.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich ein, im Schnellschritt ging es hier durch die verschiedenen Verbandsauflagen, Verbandsmittel. Wem das jetzt alles noch ein bisschen zu schnell ging, der kann das auch, diese Produktinformationen unter urgo.de nochmal nachlesen. Da ist das alles ausführlich aufgezeichnet. Nochmal zurück zu Ihnen, Herr Dr. Grünerbel. Wie lange dauert das denn erfahrungsgemäß, bis so eine Wundinfektion wieder abklingt? Und nach welchem Zeitraum sollte man Fortschritte erkennen können?
Grundsätzlich dauern natürlich leider diese diabetischen Ulzera beispielsweise sehr lange. Man braucht sicherlich 6 Wochen, würde ich mal von vornherein den Patienten sagen. Wenn es schneller geht, sind alle froh. Die Therapie mit Silberauflagen sollte man auf 14 Tage begrenzen. Danach dann auf eine andere Wundauflage umsteigen, zum Beispiel auf die TLC-Matrix mit den Lipokolloiden, die sich dann im Urgostat zum Beispiel sehr gut macht. Man kann nach 14 Tagen Silbertherapie, wie schon mein Vorredner gesagt hat, die Streptokokken-Pseudomonaden, Biofilme deutlich zurückdrängen. Man kann das auch auf jeden Fall 4 Wochen lang durchführen, länger aber nicht. Dann sollte die Infektion bekämpft sein, die lokale Infektion oder Kontamination. Dann sollte eine Therapie mit neutralen Wundverbänden fortgeführt werden. Über die Antibiose, die systemisch gegeben wird, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Früher hat man mal gesagt, ja, das muss sehr lange gemacht werden, weil sonst heilt die Wunde ja dann nicht. Mittlerweile ist man der Meinung, eine kurzzeitige Therapie, eine Woche, 10 Tage, 14 Tage, ist immer eigentlich ausreichend. Einzige Ausnahme wäre, wenn der Knochen mit betroffen ist, dann müssen Antibiotika länger gegeben werden. Mit ein Grund, warum wir begleitend das CRP kontrollieren, um das Effektmanagement noch besser überprüfen zu können.
Ja, und sobald die Wunde dann infektionsfrei ist, dann kann man mit neutralen Wundverbänden ohne antimikrobielle Komponente bis zur Abheilung weiterarbeiten, richtig?
Genau.
Ja, über eine solche Therapie mit nicht infizierten venösen Unterschenkel-Ulzera, da habe ich in Folge 2 dieses Podcasts schon mal mit Herrn Mahmoud Delonge und Frau Inga Hoffmann-Tischner gesprochen. Wenn Sie sich dafür interessieren, hören Sie gerne noch mal rein. Sie finden alle früheren Folgen unter thieme.de oder auch bei urgo.de. Für unsere heutige Folge zum Thema Wundinfektionen sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen. Und zum Abschluss möchte ich Sie beide bitten, unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar praktische Tipps für den Alltag mit auf den Weg zu geben. Was sind Ihre wichtigsten Take-Home-Messages in Sachen Wundinfektionen? Herr Dr. Grünerbel, möchten Sie mal starten?
Gerne. Wundinfektion ist die häufigste Komplikation beim diabetischen Fußsyndrom, die häufigste Ursache für verzögerte Wundheilung, auch die häufigste Ursache für eventuelle Amputationen. Wir haben ja nach den letzten statistischen Analysen von 2020 immer noch alle 13,8 Minuten eine Amputation beim diabetischen Fußsyndrom. Also frühe Diagnostik, frühes Erkennen, rechtzeitig behandeln und keine Zeit verlieren. Das wäre mir eigentlich das Allerwichtigste, was man sich merken sollte.
Eine ganz wichtige, klare Botschaft. Herr Forster, möchten Sie was ergänzen?
Ja, ich würde sagen, Kinners nutzt, wie man hier in Bremen sagen würde, Kinners nutzt den Tilly-Score. Der Tilly-Score ist eine fantastische Möglichkeit, die Infektionslage an der Wunde einzuschätzen. Und mit dem Tilly-Score kommen wir aus dieser ganzen unklaren Frage, sollte man es machen, sollte man es nicht machen? Und ich sag mal, selbst wenn man jetzt bei uns in der Klinik, wenn wir irgendwie mit 4 Leuten zusammen irgendwie eine Wunde anschauen, dann ist es halt auch häufig so, dass wir da nicht immer einer Meinung sind. Und wenn man aber harte Kriterien hat, an denen man sich langhangeln kann, dann ist das halt eben etwas, was total hilfreich ist und was dann halt eben für die Patienten einfach auch bedeutet, wenn ein Patient dann wirklich frühzeitig mit einer Infektion in die Klinik oder halt eben in eine spezialisierte Behandlung kommt, dann ist das für den einfach, das ist einfach, time is bein, ja, das ist einfach sein Gewebe, was man damit retten kann. Und von daher kann man nur sagen, alle Leute draußen in der Wundszene, benutzt bitte diesen Tilly-Score, weil damit kann man eben auch dem Arzt gegenüber, den Angehörigen gegenüber eben auch gut, sehr gut argumentieren, warum man jetzt eine antiseptische Wundbehandlung beim Patienten einleiten möchte. Und das gilt ja nicht nur für den diabetischen Fuß, sondern das gilt halt grundsätzlich eben auch für alle anderen Wundarten, bei denen man dieses Tool eben auch einsetzen kann. Und zögern Sie nicht. Ne? Zögern Sie nicht, denn time is mine. Ja.
Time is mine, das merke ich mir. Das ist ein sehr guter Spruch.
Also der ist nicht von mir.
Und damit?
Ich glaube, weiß gar nicht, wer da das Copyright irgendwie drauf hat auf Time is mine. Herr Guderbe, wissen Sie das?
Ich weiß nicht, ich habe es beim Herrn Eckert das erste Mal gelesen. Ich weiß nicht, ob er das Copyright drauf hat.
Ja.
Was ich aber noch sagen wollte, wenn man dann eben mithilfe des Tilly-Scores festgestellt hat, dass eine Infektion da ist, dann könnte man, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, wie man dann weiter vorgeht, noch einen weiteren Entscheidungsbaum zunutze machen, den Sie auch auf der Urgo-Seite oder auf der Seite vom Fußnetz Bayern finden können. Das ist der sogenannte Fast Track. Den gibt es ursprünglich auf Englisch und wir haben jetzt die Pandemiezeit genutzt, das mal auf Deutsch zu übersetzen und auch den Text an sich zu vereinfachen, weg vom reinen, sage ich jetzt mal, Medizinerlatein, so einfach ausgedrückt, dass wir eben hoffen, dass zum Beispiel auch nicht muttersprachliche Pflegekräfte das lesen und verstehen können. Und wir haben das auch schon mit Erfolg ausprobiert. Das wäre dann auch nochmal etwas, was nützlich ist, der Fast Track.
Genau, denn je später die Leute kommen, das sehen wir immer wieder, den Unterschied zwischen den Leuten, die früh in die Klinik kommen, die schnell behandelt werden, die schnell eine Revaskularisation, also eine Wiederherstellung der Durchblutung bekommen, wo man eben auch noch die Zeit hat, das zu machen. Bei vielen Patienten ist es ja dann einfach so, man steht mit dem Rücken zur Wand und man muss sich halt eben, wir haben jetzt gerade auch so einen Patienten mit so einer Staph aureus Sepsis, letztendlich also über einen MRSA-Keim eine Sepsis. Und dieser Patient ist einfach selber auch nicht zum Arzt gegangen, hat das Ganze einfach eben auch verschleppt, sage ich jetzt mal so. Und da sieht man eben ganz deutlich, wie schlimm das kann halt eben wirklich da enden, dass jemand beatmet auf der Intensivstation liegt mit Nierenersatztherapie und dann der Vorfuß eben erstmal amputiert werden muss. Und das ist halt eben wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was eben auch die Leute wissen sollten, die sich draußen mit Wunden beschäftigen. Ja. Das ist ein Notfall. Niemand mit einem Herzinfarkt würde man sagen, ach, warten Sie doch noch mal 14 Tage. Vielleicht lässt es auch von alleine wieder nach. Und genauso muss man das mit den diabetischen Fußwunden sehen.
Genau.
Okay, also ich denke, die Botschaft ist sehr klar geworden. Das ist ein Notfall. Man muss sofort handeln, nicht Zeit verstreichen lassen, unnötig, um Menschen vor einer Amputation zu bewahren.
Ja,
und wir könnten hier noch ganz lange drüber sprechen. Ich merke das. Das Thema ist sehr, sehr ergiebig. Wir sind aber jetzt leider schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. Grünerbel und Herrn Forster, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben.
Ja, gerne haben wir das gemacht und wir hoffen, dass wir Sie damit motivieren können, sich noch mehr und noch besser, als Sie es bisher getan haben, um die chronischen Wunden zu kümmern.
Genau, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Diagnostik und Therapie von Wundinfektionen erfahren möchten, dann können Sie sich auf der Website urgo.de/Veranstaltungen für verschiedene Seminare live und online anmelden. Auch hier erhalten Sie praxisnahe Tipps für die Therapie infizierter oder keimbelasteter Wunden. Ich hoffe, dass Sie heute ein paar interessante Impulse für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen konnten. In den nächsten Folgen unseres Thieme-Podcasts werden wir weitere Themen zur modernen Wundversorgung und zum Wundmanagement behandeln. Mein Name ist Antje Thiel und ich freue mich, wenn Sie dann ebenfalls wieder reinhören.